Eine der bekanntesten Zahlenkombinationen dieser Welt ist 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser Satz steht in Johannes 3, Vers 16. Es ist eine der engsten, einer der dichtesten Erklärungen der guten Nachricht von Jesus Christus. Sie gilt allen Menschen. Und damit beschäftigen wir uns als Bund ganz besonders. Es gibt so ein kleines, schlagkräftiges Team, was immer wieder neu fragt, womit sollen wir uns beschäftigen, womit kann man sich dann auch weiter noch beschäftigen. Es werden Module entwickelt und das Modul in diesem Jahr heißt 3,16 Weitersagen. Wenn man sagt, man hat gerade keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, kann man es auch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr machen. Und wir Bundesmitarbeiter sind aber in diesem Jahr auch stark unterwegs und kommen überall auch mit Gemeindeleitungen in Kontakt in unseren bundesweiten Workshops zu diesem Thema. Und ein Probe-Workshop fand ja schon vor einiger Zeit hier statt. Ganz herzlichen Dank nochmal. Wir haben da auch etwas bald lernen können. Und nun geht es bei diesem Kreisfest, was wir so ein bisschen als Team zusammen vorbereitet haben, um ein ähnliches Thema, beschenkt, um zu teilen. Oder wie Michael Falkenrath erklärend formulierte, wir dürfen begeistert entdecken, wie sehr wir durch Jesus Christus beschenkt werden und dann teilen können und weitergeben an andere Menschen. Bevor ich nun einen Text aus unserer Bibel lese, möchte ich noch mit uns beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns damit alles geben möchtest, was wir brauchen. Dass dein Wort wirklich mehr ist als Information, dass es uns Nahrung sein möchte. Und ich bitte dich jetzt um Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Ich habe diesen Text einmal gewählt, aus Matthäus 9, die Verse 35 und 38. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Dieser Vers 35 ist toll, oder? Zumindest für mich. Dieser Vers beschreibt irgendwie den Traum der Christen, durch die Dörfer zu gehen, das Evangelium zu verkündigen und zu heilen. Was löst das in uns aus im Zusammenhang mit dem Wort, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch? Bei mir den Gedanken an die Realität. Und wenn die Realität dann mit dem nicht übereinstimmt, dann wird man vielleicht auch mal müde, darüber nachzudenken. Dann sagt man sich, es stehen ja noch andere Dinge in der Bibel, wenden wir uns doch mal lieber einem anderen Thema zu, das Jahr mit 3,16 und so, das ist ja auch bald wieder vorbei. Wie geht es euch mit diesem Gedanken? Jesus geht durch die Dörfer, Jesus geht durch die Städte, er predigt das Evangelium vom Reich Gottes, er predigt die gute Nachricht und eine unglaubliche Vollmacht ist dabei. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber in mir löst es eine ganz tiefe Sehnsucht aus, nach einer solchen Vollmacht so etwas zu erleben. Mensch, Jesus, du hast gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, was ist denn nun? Das möchte ich auch erleben. Und es geschehen großartige Dinge und Menschen kommen in den Gemeinden im Ostwestfalen-Lippe-Kreis in Scharen zum Glauben. Sehnsucht auf der einen Seite. So ein Vers, also ein Gedanke kann natürlich auch Betroffenheit auslösen im Sinne von, oh, jetzt kommt das schon wieder. Der Inlandmissionsleiter ist da. Jetzt kriegen wir wieder einen reingewürgt, müssten eigentlich viel mehr Autorität haben, müssten eigentlich viel evangelistischer sein. Jetzt kommt wieder diese Bibelstelle und diese Art von Lehre und Verkündigung, der man ja überhaupt nicht widersprechen kann. Und das auch noch beim Kreisfest. War ja klar, ist ja auch der Leiter der Inlandmission. Ja, wer will schon aufstehen hier bei unserem wunderschönen Kreisfest? Also die Rheinländer können noch was lernen. Die haben ja auch gerne Bewegungsspiele, habe ich gedacht. Bei diesem Kreisfest und sagen, nö, Sascha, also mal ganz ehrlich, Vollmacht, finde ich doof. Kranke heilen? Och, muss doch nicht sein. Ist doch so schön, wie wir es haben. Menschen sich bekehren, immer mehr Menschen? Ja, wo sollen die denn dann noch sitzen hier? Ja, wer wird schon aufstehen und das sagen können? Nein, es ist wieder mal so ein Gedanke, der unausweichlich richtig ist, der in vielen von uns, gerade in den alten Hasen, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, auch schon mal so eine abgrundtiefe Müdigkeit auslöst. Ach, das haben wir ja schon mal gehabt, da standen wir ja schon mal, das haben wir uns ja schon mal gewünscht. Und die Gefahr ist, und das sage ich ganz am Anfang jetzt, dass wir dann hier so beim Kreisfest sitzen und innerlich so Wahrheiten abhaken. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch. Wir sind ja schon ziemlich kompetent. Wir sind ja schon ein paar Jahre vielleicht dabei. Wir haben schon vieles gehört. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht haben wir unser Herz so ein bisschen in die Ecke geräumt. Vielleicht so etwas geschützt. Vielleicht denken wir, wenn wir diesen Vers 35 hier lesen, nicht so viel davon, nicht zu begeistert werden. Denk mal dran, wie es das letzte Mal war. Das war ziemlich ernüchternd. Du hast vielleicht gebetet für jemanden, was auch immer, und es passierte nichts. Vielleicht denkst du dann, Sascha, predige du das mal und ich werde hier sitzen und hinterher sagen, du klasse, mussten die anderen mal wieder hören. Alles ganz richtig. Aber mein Herz habe ich so ein bisschen in die Ecke geräumt, so ein bisschen bewahrt. Ich mache einfach Mut, dass wir heute gemeinsam hier nochmal träumen. Matthäus überliefert uns hier zwei Bilder. Ich rede zunächst über die Frage, wie sieht Jesus eigentlich die Verlorenen? Das erste Bild, sie waren erschöpft und verschmachtet wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht die Verlorenen als Schafe ohne Hirten. Schafe, das sind ja wunderbare Tiere, aber Schafe brauchen einen Hirten. Schafe sind keine Tiere, die in der Wildnis alleine überleben können. Dann sind ihre Stunden gezählt. Ihr Zustand wird immer schlechter. Wenn Schafe ohne Aufsicht sind, dann nehmen sie Schaden. Sie sind dafür konzipiert, dass sich jemand über sie erbarmt, dass jemand da ist. Manchmal merkt man das gar nicht. Man sieht eine Herde, so wie im Mainweggebiet, wo ich dann viel mit dem Rad unterwegs war in der Mönchengladbacher Zeit. Dann fährt man an diesen weiten Wiesen und so vorbei und man sieht die Schafherde und denkt sich, Mensch, sind die alleine? Und dann guckt man ein bisschen rum und dann sieht man irgendwo den Land Rover stehen. Da ist der Hirte, der moderne Hirte, drin und er passt auf und er schützt die Schafe mit seinen Hunden. Sie neigen nämlich schon mal dazu, so von der Herde wegzutrotten, so ganz verträumt, vielleicht beim Grasen und auf einmal ist die Herde weg. Hups, was ist denn hier passiert? Und dann kommt der Wolf oder ein anderes Raubtier und das darf eben nicht passieren. Und deswegen gibt es einen Hirten, der immer im Blick hat, dass die Herde zusammenbleibt. Aber diese Schafe in diesem Bild hier, die waren verschmachtet, sie waren ausgemergelt, sie waren ausgehungert, sie waren krank, sie waren verletzt, sie waren in einem ganz, ganz schlechten Zustand. Warum? Weil sie keinen Hirten haben. Wir leben in einer Welt, die in einem extrem schlechten Zustand ist. Zum Glück können wir verdrängen. Da bin ich sehr dankbar für. Aber Jesus verdrängt nicht, Jesus schaut hin. Schauen wir hinein in diese Welt. Schafe, die keinen Hirten haben, die Gier, die Scheidungsrate, die damit verbundenen Scheidungsopfer, die Kinder, die Schwächsten der Gesellschaft, Krankheit. So viele Menschen sind auch in Behandlung. So viele Leute leben mit Psychopharmaka, Beziehungsunfähigkeit, Hungersnöte, Kriege, Unrecht. Ich könnte so weiterreden. Wollen wir zulassen, heute Morgen an diesem ersten Punkt zu sagen, ja, die Schafe ohne den Hirten gehen den Bach runter. Und Jesus sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte, Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Die Schafe ohne den Hirten gehen wirklich kaputt. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht später. Warum? Weil sie Jesus brauchen. Und vielleicht ist es jetzt zunächst einmal gut, an dieser Stelle mal kurz innezuhalten und einmal von der positiven Seite herzukommen und folgende Frage an den Tischen zu beantworten. Wir haben dort zwei weiße Blätter liegen, davon kann man eines benutzen jetzt. Es geht darum, dass wir uns einmal die Frage stellen, vielleicht zunächst jeder kurz für sich und dann gemeinsam am Tisch 10 Minuten Zeit und dann aufschreiben, ich habe es hier, was habe ich eigentlich vom Glauben? Schreibt das dann mal ganz spontan auf. Das hört sich ja fast schon ketzerisch an. Ja, was habe ich überhaupt vom Glauben? Aber so meine ich das nicht. Ich bin davon überzeugt, wir können nur gute Zeugen sein, wenn wir etwas bezeugen können. Wenn wir begeistert davon sind, dass wir mit einem Hirten leben. Dass wir als Christen leben. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemerkt hast, unser Gehirn gewöhnt sich ja an alles, auch an den Glauben, wenn man schon ein bisschen länger unterwegs ist damit. Darum lasst uns mal kurz innehalten und überlegen, was habe ich überhaupt vom Glauben? Oder wenn du sagst, ich weiß gar nicht genau, ob ich glaube, dann denk mal mit, was könnte ich vom Glauben haben? 10 Minuten Zeit dafür und dann geht's weiter. Okay, also wir halten fest, ein erster Punkt, Jesus sieht die Verlorenen, es macht anscheinend auch einen Unterschied. Das sehen wir an vielen Stellen in der Bibel, ob ich mit Jesus lebe oder nicht. Und dieser Unterschied bezieht sich auf viele, viele Dinge in meinem Leben und ihr habt ganz, ganz viel aufgeschrieben. Hinterher kann man ja vielleicht mal gucken, sonst würde ich eigentlich ganz gerne fragen und hier noch so ein Gespräch haben, aber wir sind schon ein bisschen zeitlich in Verzug, deswegen geht's ein bisschen direkt weiter und dann kann man hinterher aber ja noch gucken, was haben die anderen aufgeschrieben. Wir haben noch ein zweites Bild in unserem Text. Als erste, Jesus Sicht für die Verlorenen und dieser Gedanke, dass vom Positiven her wir müssen begeistert sein. Begeistert sein vom Glauben. Wir gewöhnen uns manchmal vielleicht selbst daran. Ja, ich war Ostern, im Urlaub, dann sind wir nach Spanien gefahren, ganz spontan, auch eine weite Strecke für eine kurze Zeit und auf einem Campingplatz und es war wunderschön, kurz hinter die Pyrenäen und das war traumhaft, das Meer und man hatte die Möglichkeit zu wandern mit der Familie und surfen schon im Mittelmeer und für die Kinder war das super, die konnten da Radfahren und so weiter und so fort und wenn ich jetzt nicht aufpasse, bin ich nächstes Jahr nicht alleine. Sondern ihr kommt alle mit. Und was ich gerade tue, ist begeistert sein von meinem Spanienurlaub, begeistert davon zu erzählen. Das bedeutet Zeuge sein. Ich kann keinen Menschen bekehren, aber ich darf Zeuge sein. Das zweite Bild, das in unserem Text dann überliefert ist, ist eine Ernte ohne Arbeiter. Will Jesus hier eigentlich nur doppeln, habe ich mich gefragt, oder will er hier noch etwas anderes sagen? Die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Und den Punkt, den ich hier verstehe, ist, dass die Ernte eine gewisse Dringlichkeit in die Angelegenheit hineinbringt. Wenn die Ernte nicht rechtzeitig eingeholt wird, ist sie verloren, sonst würden ja auch weniger Arbeiter reichen. Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Und dann könnte man ja sagen, na gut, dann lasst uns hier mal beim Kreisfest keine Zeit mehr mit Quatschen vertun. Dann wollen wir mal rangehen an die Ernte. Ich habe zwar keine Sichel und ich habe auch keinen Mähdrescher, aber ich habe vielleicht so ein kleines Brotmesserchen und das ist auch okay. Steter Tropfen höhlt den Stein. Wir gehen mal so ran an die Ernte. Sie ist groß. Aber wenn wir hier schön dranbleiben, hier im Ostwestfalen-Lippe-Kreis, dann kann man ja auch einiges erreichen. Nein, das geht so nicht. Warum? Hier ist eine Dynamik drin. Wenn die Ernte nicht rechtzeitig eingebracht wird, ist sie verdorben. Deshalb ist es so in der Landwirtschaft an vielen Stellen bis heute, dass es Saisonarbeiter gibt. Ja, bei uns in der Nähe von Mönchengladbach, da wurde viel Spargel angebaut und da gab es um diese Jahreszeit eben die Saisonarbeiter. Die Ernte musste eingebracht werden, um Spargel zu stechen. Es besteht eine absolute Dringlichkeit. Je länger die Ernte steht, desto mehr wird sie verderben. Und Jesus sieht diese Ernte, die nun verfaulen wird, weil sie groß ist. Er sieht diese Schafe ohne Hirten, die den Bach runtergehen. Und die Bibel sagt, er wurde innerlich bewegt. Was heißt das? Er wurde innerlich bewegt. Das ist gar nicht so leicht zu übersetzen, was hier gemeint ist. Eine andere Übersetzung, die ich sonst verwende, die übersetzt, er empfand Mitleid mit ihnen. Das ist ja richtig. Das klingt nur so relativ. Man kann ja viel Mitleid empfinden und man kann ja auch wenig Mitleid empfinden. Trotzdem hat man irgendwie Mitleid empfunden. Ja, ich kann an einem Obdachlosen in der Fußgängerzone in Witten vorbeigehen und für einen kurzen Moment so ein Stück weit Mitleid empfinden und weitergehen. So Mensch, armer Kerl und weiter geht's. Was bedeutet das, wenn die Elberfelder Übersetzung hier sehr nah am Grundtext übersetzt, er wurde innerlich bewegt? Ich lese euch mal vor, was die Elberfelder Bibel mit Sprachschlüssel schreibt. Pastoren, zumindest die noch Griechisch können, die gucken eigentlich woanders nach. Ich kann das euch nur empfehlen. Hier kann man nämlich anhand einer Nummer schauen, was dann eigentlich im Text dafür ein griechisches Wort steht. Und da kann man ganz toll im Hauskreis mit angeben dann. Also unter 4531 steht Splanchizomai, die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Mitleid empfinden, von Erbarmen ergriffen werden, sich erbarmen. Und es kommt von Splanchnon, von Innerei, von Eingeweide. Das ist etwas anderes als Mitleid, als einfach nur vorbeigehen. Das ist, da kommt das Sprichwort her, wenn sich uns der Magen umdreht, ja, die Eingeweide umgedreht bekommen. Als Jesus sie sah, da drehte sich ihm der Magen um. Das ist etwas anderes als, da hatte er ein bisschen Mitleid. Er hatte ein ganz enormes Mitleid. Es packte ihn förmlich. Das ist das Herz Jesu. Mitleid, also Mitleiden im Anblick von Menschen. Und es ist dieses Mitleid, Liebe und Mitleid für die Verlorenen. Er sieht Jerusalem, er bricht in Tränen aus, er weint über die Verlorenheit dieser Stadt und er sieht die Volksmenge und er sieht die Schafe ohne Hirten und er gibt sein Leben und opfert sich, um etwas daran zu ändern. Das ist mehr als ein Moment des Mitleids. Das ist es, wenn sich einem der Magen umdreht. Und die Frage, die wir uns jetzt eigentlich stellen, ist, wie bekommen wir nun diese Sichtweise von Jesus? Wie bekommen wir das Herz Jesu? Die Frage, die wir miteinander bedenken müssen, ist genau diese. Und wisst ihr, was die größte Gefahr ist, während ich jetzt hier rede? Dass du nur hörst, kommt Leute, jetzt lasst uns doch mal richtig loslegen. Die Ernte. Hey, aufwachen. Hallo, euch geht's so gut hier in Ostwestfalen-Lippe. Ihr Egoisten, nun geht doch mal raus, nun macht doch mal was. Das ist nicht meine Botschaft. Ich bitte dich, mich zu hören. Ich versuche dich gerade gar nicht zu ermutigen, Menschen für Christus zu erreichen. Tue ich jetzt gerade nicht. Zumindest nicht mit einem schlechten Gewissen. Ja, seid ihr da? Ihr könnt euch ja mal zu eurem Nachbarn drehen und sagen, das will er gar nicht. Schuldgefühle helfen keinem Menschen auch nur einen Millimeter weit. Es geht nicht drum zu sagen, ach, wir sollten mal wieder. Ja, dann ist das mal wieder so eine Rede, die immer stimmt, die immer ins Schwarze trifft. Und dann könnte ich gleich einen Aufruf machen, wer will es denn nochmal versuchen? Und dann krampfen wir uns nächste Woche wieder alle einen ab. Ihr könnt euch nochmal rumdrehen und sagen, ich glaube, das will er wirklich nicht. Die Frage ist vielmehr, wie bekommen wir ein Herz wie Jesus? Und ich sehe keine andere Chance für uns als Glieder im Leibe Christi, diesen Weg zu gehen, dass seine Leidenschaft, seine feurige Leidenschaft, unsere Leidenschaft wird und in unserem Herzen etwas bewirkt. Was können wir denn da tun? Was ist denn da der Weg? Nun, der Weg, wenn ich das hier in unserem Text einmal betrachte, ist ja Gebet. Darum bittet den Herrn der Ernte. Das fordert ja eigentlich einen Widerspruch heraus. Jesus sagt, schaut euch mal die Schafe an, ohne einen Hirten ist das nicht grässlich, wie die den Bach runtergehen. Und da dreht sich mir ja der Magen rum, also bittet den Herrn, du Jesus, bitte du mal den Herrn der Ernte. Wir haben verstanden, wir geben jetzt Vollgas in Ostwestfalen-Lippe, wir krempeln die Ärmel hoch, wir gehen jetzt in die Ernte, Evangelisation im Sommer, wir graben noch das Zelt aus, Alpha-Kurs in die Zeitung, in Bösingfeld, vielleicht kommt ja jemand, was auch immer. Nein, nein, sagt Jesus. Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, es beginnt mit Gebet. Nicht einfach volle Kraft voraus, sondern wir bitten den Herrn der Ernte. Die Ernte verfault, die Arbeiter sind nicht da und wir sprechen jetzt den an, dem die Ernte gehört und bitten ihn, dass er doch Arbeiter in seine Felder herausschickt. Und da drängen sich mir beim kritischen Lesen zwei Fragen auf. Zum einen die bereits erwähnte, wieso denn ich jetzt einfach volle Kraft voraus? Und die zweite, die finde ich noch viel offensichtlicher, nur ich in der Sonntagsschule solche Fragen zu haben. Welcher Bauer müsste eigentlich gebeten werden, seine eigene Ernte einzubringen? Kannst du dir das vorstellen? Du fährst hier irgendwo, ich habe ein paar Erntefelder gesehen, an so einem Erntefeld vorbei, du bist vielleicht so ein bisschen fachkundig und du denkst, hey, die sind aber spät dran hier, das müsste aber weg hier. Mensch, die schöne Ernte, ja lasst uns mal erkundigen, wem das so gehört. Kannst du dir vorstellen, so etwas zu tun? Und du bekommst vielleicht den Besitzer des Feldes raus, man hat ja heute schon gesehen, man bekommt ja bei Google alles raus, fährst dahin, klopfst an die Haustür und der Bauer macht auf und er sagt, und du sagst zu ihm, hören Sie mal, ist das nicht Ihr Feld hier? Ja, ist mein Feld. Ja, die Ernte, guter Mann, die Ernte, da müssen Sie doch mal jemanden schicken. Die können Sie doch auch nicht einfach verkommen lassen auf dem Acker. Die Ernte muss doch eigentlich eingeholt werden. Also ich weiß nicht, ob du das machst, ich bin nicht bereit, so etwas zu tun. Warum? Weil wenn er das nicht weiß, was zu tun ist, dann ist dem guten Mann sowieso nicht zu helfen, oder? Und jetzt die Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da auf dem richtigen Spur bin, aber ich glaube, es ist ein Gedanke. Wieso muss dieser Herr der Ernte in diesem Bild zuerst gebeten werden? Wenn er doch der Herr ist, wenn er doch die Macht hat, wenn er doch der Herr der Ernte ist. Und ich sage euch, was ich denke, was ich glaube. Jesus will nicht einfach, dass wir als Christen, getrieben von einem schlechten Gewissen, nicht einmal getrieben von unserer Liebe zu ihm, das ist ein guter Antrieb, reicht aber aus meiner Sicht nicht, zu sagen, okay, tun wir dem Herrn Jesus mal wieder einen Gefallen, dem tut das ja so leid und er sagt, wir sollen mal mit anpacken, also wo sind die Traktate? Das überhaupt nicht. Das reicht überhaupt nicht. Der Herr der Ernte wartet, dass das Gebet der Gemeinde vor seinen Thron kommt. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Warum? Weil in dem Moment, wo wir anfangen, dafür zu beten, weiß er, dass unser Herz beginnt, sich mit der Ernte zu identifizieren. Dass unser Herz parallel zu seinem schlägt. Und dass wir Partner in der Ernte werden. In diesem Sinne sucht Jesus nicht allein in dir einen Arbeiter in der Ernte. Jesus sucht in dir einen Partner in der Ernte. Warum? Weil diese Ernte auch zu deiner Ernte wird. Ist das nicht großartig? Und in dem Moment, wo diese Gebetsschreie vor den Herrn der Ernte kommen, nicht von einem schlechten Gewissen getrieben, dann weiß er, das Herz Jesu beginnt sich bei uns durchzusetzen. Wir empfangen das Herz Jesu, wir schauen auf ihn, wir ticken in Bezug auf die Ernte, wie er es getan hat. Und ich behaupte, dann haben wir gewonnen in Bezug auf das Thema Evangelisation. dann ist nicht so wichtig, gut, darüber muss man dann reden, welche Struktur und was man macht und welche Tools man nutzt und so weiter, da muss man sich auch einigen. Das ist gar nicht das Thema. Sondern ich sagte, wenn dieser Schrei vor Gott kommt, dann haben wir gewonnen. Wir identifizieren uns mit der Ernte. Und weiter gehe ich eigentlich heute Morgen nicht. Vielleicht wartest du immer noch auf den dritten Punkt, wo ich dann sage, du sollst es nächste Woche mal wieder versuchen. Darum geht es gar nicht. Zumindest nicht vor dem Hintergrund, dass wir versuchen, unser schlechtes Gewissen zu befriedigen. Das kann überhaupt nicht der Weg sein. Darf ich mal sagen, Nachfolge, ja, Menschenfischer sein, Fischer sein, Zeuge sein, Evangelisation, weil wir meinen, wir müssten, ist Anti-Evangelisation pur. Das merken ja die Menschen. Wenn das nicht echt ist, wenn ich nicht, ja, oh, meine frommen Nachbarn laden mich ausgerechnet 2 Wochen vor dieser Pro-Christ-Veranstaltung zum Grillen ein, haben sie ja noch nie gemacht. Ja, da ist dann etwas Entscheidendes nicht vorhanden, nämlich echte Wertschätzung des anderen. Aber wenn der Vater unsere Schreie hört, wenn der Vater unser Beten, unser Ringen, unser Suchen, unser Flehen hört, dann weiß er, es ist soweit, die Zeit von Vers 35 ist gekommen, durch die Dörfer und die Städte, durch die Unis und durch die Schulen, durch die Familien, durch die Nachbarschaften zu gehen mit der Verkündigung des Evangeliums in Vollmacht des Heiligen Geistes. Dann weiß der Vater, diese Zeit ist gekommen und wir rennen nicht los in die Ernte, nein, wir rennen los ins Gebet und wir flehen um Arbeiter. Aber was beten wir eigentlich mit, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende? Das müssen wir noch klären. Es gibt viele Worte, ihr lernt heute ein bisschen Griechisch, es gibt viele Worte für Aussenden im Griechischen. Das, was sich hier eigentlich am ehesten eignen würde, das wäre das Wort Apostello. Das kennen wir, da kommt das Wort Apostel her. Ja, Gesandter. Ja, und im Verb heißt es dann senden. Ja, die Arbeiter werden in die Ernte gesandt. So nach dem Motto, hey du Arbeiter, geh mal in die Ernte, alles klar, Chef, mach ich. Ja, er wird gesandt. Aber das Wort steht nicht da. Hier steht ein viel krasseres Wort und nur eine Übersetzung deutet die Heftigkeit dieses Wortes an. Es steht hier das Wort ekballo und das heißt hinauswerfen. Das bedeutet hinausstoßen, hinaustreiben. Das wird sonst benutzt normalerweise zum Beispiel, wenn Jesus Dämonen austreibt. Ja, da wird ja nicht im biblischen Kontext gesagt, du würdest du bitte mal ausfahren. Nein, da wird jemand rausgeworfen, der nicht will. Aber das ist genau das, was hier steht. Nicht nur senden, sondern hinaustreiben, hinauswerfen. Und das deutet für mich etwas an, nämlich es wird indirekt gesagt, dass es potenziell genügend Arbeiter gibt. Dass das Problem eigentlich nicht die Anzahl der Arbeiter ist, sondern das Problem ist, dass sie irgendwie nicht wollen. Das Problem ist, dass sie irgendwie nicht dazu gebracht werden können, die Ernte einzuholen. Das Problem ist nicht Mangel an Arbeiter. Jesus hatte nur 12, ja, und hat die ganze Welt verändert. Wir sind hier schon 30 mal so viele. Wenn man nur 3 Jahre Zeit hat und die ganze Erde verändern will, ich hätte mehr genommen. Jesus hat 12 gewählt und 12 wurden zu 120 und diese 120 haben die ganze Erde umgedreht mit dem Evangelium. Versteht ihr, Gott braucht nicht viele. Aber Gott hat ein Problem, die Richtigen manchmal motiviert zu bekommen. Wisst ihr, und wenn wir beten in Bezug auf den Auftrag hier in diesem Kreis, dass hier viele, viele Menschen von der guten Botschaft hören und sie auch als gute Botschaft hören, mit der Botschaft, dass Jesus der gute Hirte sein möchte und dass dies auch heute noch real zu erleben ist, dass das nicht nur eine theoretische Annahme ist, wenn wir anfangen zu beten, Herr, schmeiß die Arbeiter raus, dann wird der Herr immer antworten, du darfst gerne gehen. Versteht ihr, wir ringen um das Herz Jesu im Gebet, indem wir sagen im Gebet, Herr, treibe die Arbeiter aus, treibe uns hinaus. Evangelisation, das ist mit schlechtem Gewissen nicht zu machen. Das ist in eigener Kraft nicht zu machen. Und ich lasse den zweiten Punkt weg und gebe den als Hausaufgabe mit. Die zweite Frage, die ihr noch hättet besprechen können, wäre, was könnten Hinderungsgründe dafür sein, um Arbeiter in der Ernte, um dein eigenes Engagement in der Ernte zu bitten. Ich habe es hier nochmal, wer so ein visueller Typ ist. Was könnten Hinderungsgründe dafür sein, um Arbeiter in der Ernte, um dein eigenes Engagement in der Ernte zu bitten? Den Herrn zu bitten, Herr, wirf mich hinaus. Was könnten Hinderungsgründe sein? Hausaufgabe. Evangelisation, das ist mit schlechtem Gewissen nicht zu machen, habe ich gesagt. Das ist in eigener Kraft nicht zu machen. Das ist mit guten Vorsätzen nicht zu machen. Wir sind aufgefordert zu beten. Wir brauchen dein Herz, lieber Jesus. Wir brauchen deine Sicht für meinen Nachbarn, für die Menschen, für im Verein, für die Menschen, mit denen ich vielleicht regelmäßig jede Woche irgendwo eine Stunde verbringe. Wir brauchen dein Herz, lieber Jesus. Wir brauchen deine Sicht, übertragen gesprochen, für die Schafe. Wir brauchen deine Sicht für die Ernte. Herr, in unserem Herzen soll sich was verändern. In unserem Herzen darf sich was verändern. In der Art und Weise, wie ich die Schafe sehe. In der Art und Weise, wie ich die Ernte sehe. Herr, lass dieses Ekballo-Ding bei uns geschehen im Kreis. Wirf uns raus, Herr. Nicht mit Gewaltandrohung und Androhung von Hölle und Gericht. Nein, indem du uns dein Herz schenkst, Jesus. Dafür möchte ich heute Morgen so gerne beten auch. Und wisst ihr, was ich glaube? Der macht das. Der macht das. Ich finde es hochinteressant, dass Jesus uns nicht auffordert, dass wir für die Ernte beten, sondern er sagt nicht, bittet Herr der Ernte, lass sie doch nicht verderben, hol doch die Ernte ein, sieh doch, sie verdirbt, das sagt er nicht. Wo wir Gott dann ja indirekt sagen können, würden, nun komm mal in die Puschen, komm mal aus dem Quark. Nein, das Gebet geht um Arbeiter und damit auch um mich. Und wenn dieses Herz Jesu greift, dann geschieht etwas von hier heraus. Ein Brennen, ein Wollen, ein Wünschen, ein Laufen, ein Jagen. Wenn wir die Not der Menschen sehen, dann stimmt doch das Sprichwort. Not macht erfinderisch, ganz automatisch, kreativ. Wir beten für von Barmherzigkeit getriebene Erntearbeiter und werden durch dieses Gebet eben zu solchen, zu hingegebenen Nachfolgern Jesu, Menschenfischern, und dann geht's los und die Regie führt der Heilige Geist. Amen.
Ich bete mit uns zusammen. Herr Vater, du siehst, was uns manchmal einfach daran hindert, begeistert von dir zu erzählen oder auch einfach nur begeistert von dir zu sein. Und manchmal geht es wirklich so im Alltag unter, dass man gar nicht merkt, dass man dich gar nicht mitgenommen hat in den Alltag. Und manchmal sind die Herausforderungen so groß, dass wir ständig nur mit dem Denken beschäftigt sind, Herausforderungen zu lösen, dass wir ganz vergessen, dass du doch dabei sein willst, dass du mit hineingenommen werden willst in unseren Alltag. Und woran sollen die Umgebung um uns herum merken, dass wir von dir begeistert sind, wenn wir uns nicht an dich wenden? Und du kennst all das, was uns daran hindert. Und ich bitte dich, dass du uns wieder so ein leidenschaftliches Herz gibst, dass du uns wieder ganz neu erfüllst mit dem, was du uns zu sagen hast, das, was Sascha uns heute gesagt hast. Dass wir aus dieser Begeisterung heraus unsere Umgebung einfach beglücken wollen mit dem, was uns glücklich macht von deiner Botschaft her. Dabei hilf uns und entfach dieses Feuer wieder ganz neu. Und danke, dass du mit uns gerade in diesem Bereich unendlich viel Geduld hast und mit uns gehst. Danke dafür. Amen.